Ahnen konnte sehen, was die anderen nicht verstehen. Konnte ahnen, konnte sagen, ich war ein Träumer.
Ich bin Josef. Wer seid denn ihr? Ich bin der zweitmächtigste Mann im Land, der Vizekanzler. Ich bin reich. Ich bin mächtig. Ich habe es geschafft. Mir unterstehen alle Kornreserven Ägyptens. Ich entscheide über Leben und Tod. An mir kommt keiner vorbei. Und ich habe eine nette Frau geheiratet, natürlich nicht irgendeine Frau, die Frau des Chefpriesters von Heliopolis. Ich hab's geschafft. Und zwei Söhne hab ich. Wie ich das geschafft hab? Naja, Gott hat es geschafft. Zugegeben. Er hat mir die Gabe geschenkt, Träume zu deuten. Und damit bin ich weit gekommen. Im Gefängnis war ein Mundschenk und ein Bäcker und die haben geträumt und ich wusste, was es bedeutet. Ich wusste, der Mundschenk wird in 3 Tagen wieder eingesetzt und der Bäcker wird in 3 Tagen gehängt. Ich sprach und es geschah. Und dem Mundschenk habe ich vorher noch gesagt, wenn es geschieht, was ich gedeutet habe, dann leg ein gutes Wort für mich ein. Nur der Bäcker konnte das ja nicht mehr. Und der Mundschenk tat, was er versprochen hatte. Und als der Pharao träumte, war ich wieder gefragt. Und ich deutete 7 gute Jahre, 7 schlechte Jahre. Und übrigens brauchst du auch noch einen Verwalter. Und da kam er auf mich. Naja, wie, weiß ich auch nicht, aber gute Wahl, würde ich sagen. Und da bin ich. Die Vergangenheit. Ha! Die habe ich einfach vergessen. Das interessiert mich, die Vergangenheit. Aber manchmal da kommen die alten Bilder wieder hoch in mir, von meinen Brüdern. Nachts, da liege ich wach da. Und da muss ich weinen. Das ist schon lange her. Sehr, sehr lange her. Aber ich spüre es, als wäre es gestern gewesen. Meine Brüder, sie haben mich ausgelacht. Meine Brüder, sie haben mich verkauft. Meine Brüder haben mir nicht geholfen, als ich ganz unten war. Meine Brüder. Kein freundliches Wort war mehr da, nur noch spitze Bemerkungen, nur noch komische Blicke. Ich war ganz unten. Und dann war mein Vater auch noch so blöd und hat mich zu ihnen aufs Feld geschickt, zur Herde, und ich bin gegangen, und das war's. Ich wimmerte um Gnade, aber sie kannten keine Gnade. Sie haben über meinen Preis verhandelt. Ob ich ihnen das verzeihen kann? Wenn ich die wieder zu sehen kriege, wenn ich die wieder zu fassen kriege. Mein Leben ist eine offene Wunde. Ob sie heil wird, ob wir irgendwie wieder zusammenkommen, ob ich meinen Vater wieder sehe. Ach, was soll's. Ich bin der Vizekanzler. Ich bin der Chef. Was soll's? Konflikte entstehen in der Familie. Es tut weh in einer Familie. Auch in der Familie Gottes. In der Familie Israel, zu der Jakob gehörte. Israel ist da keine Ausnahme. Die stärksten Konflikte entstehen in der Familie. Wo man sich ganz nahe kommt, da entsteht Reibung und dort kann ich mich auch verletzen. Warum der eine den anderen besser leiden kann, man weiß es gar nicht mehr genau. Bei Josef war es vielleicht, dass Jakob ihn bevorzugt hat, weil er der Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel war. Die Frau seines Herzens. Sie hat ihn im hohen Alter völlig unerwartet geboren. Vielleicht war der Sohn dem Vater auch am ähnlichsten im Charakter. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er ihn bevorzugt hat. Und so geht es vielen Vätern, ohne dass sie es wollen, dass sie eins ihrer Kinder mehr mögen, sich mehr hingezogen fühlen und ihrer Liebe dann auch ihren Lauf lassen, ohne Böses zu wollen. Und so macht es Jakob. Er hebt seinen Sohn hervor. Er kleidet ihn in ein besonderes Festgewand. Er bevorzugt ihn. Und er bleibt gerne zu Hause, der Josef. Der wird zum Muttersöhnchen, zum Papas Liebling. In der Familie gibt es viele Möglichkeiten für Rivalität und Eifersucht. Und der Sohnemann ist natürlich nicht unbeteiligt daran, denn seine Träumereien bringen seine Brüder erst recht auf die Palme. Ich in der Mitte und ihr im Kreis drumherum. Wer sowas träumt und wer sowas erzählt. Und dann sagt er sie noch ungeschminkt. Und diese Fragen sind in jeder Familie. Wer steht in der Mitte? Wer hat was zu sagen? Um wen dreht es sich in der Familie? Wer darf bestimmen? Und wer in der Mittelpunkt steht, der hat es nicht einfach. Und mancher steht im Mittelpunkt, weil er begabter ist oder weil er erfolgreicher ist oder beliebter ist. Warum auch immer, er ist selten beliebt bei seinen Geschwistern. In einer Familie, es werden Tränen vergossen in einer Familie. Vielleicht nur heimlich, vielleicht nur still, verborgen. Aber es fließen Tränen. Und diese Geschichte von Josef und seinen Brüdern ist die tränenreichste Geschichte der Bibel. Unsere engsten Beziehungen von Kind auf machen uns verletzlich, sie machen uns verwundbar. Familie, das bedeutet Chance und Gefahr. Die Chance zu einer ganz vertrauten Nähe, zu blindem Vertrauen und die Gefahr, ganz tief verletzt zu werden. Auch in der Familie Gottes. Auch in der Gemeinde. Chance und Gefahr. Die Bibel gaukelt keinem heile Welt vor. Die Bibel zeichnet keine Familien mit Heiligenschein. Die Bibel ist voll mit Geschichten von Familien, die im Streit sind, unversöhnt. Und dort entstehen die stärksten Konflikte. Ja, die stärksten Konflikte entstehen in der Familie. Und Wunden können ein Leben lang offen sein. Josef hat eine offene Wunde in seinem Herzen. Seine eigenen Brüder haben ihn verraten und verkauft. Sie haben ihn gehänselt, sie haben ihn gelästert. Welche Sätze waren es, die ihn am meisten erinnern? Träum schön da unten in der Zisterne. Die nächste Karawane kommt bestimmt. Vielleicht war es so ein Satz. Vielleicht haben sie ihm bösartige Spitznamen gegeben. Ja, du mein Schönling. Ja, da kommt ja wieder Papas Liebling. Ich habe jetzt gehört, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es stand in einer Zeitschrift, dass Sebastian Deißler von seinen Mitspielern manchmal angesprochen wurde. Na Patient, hast du deine Tabletten heute auch genommen? Ob er deswegen aufgehört hat? Aber kehren wir zurück zur Familie. Vom Schoß des Vaters rutscht Josef in den Brunnen. Vom ganz oben, ganz nach unten. Vom Brunnen noch tiefer, in die Sklaverei. Und von seinen Allmachtsträumen, der Mittelpunkt der Welt zu sein, landet er im Gefängnis, in der Knechtschaft. Und von seinem Vater für tot gehalten. Die Häme und den Spott auch noch im Ohr. Josef ist innerlich verletzt, aber nachts weint, wenn er die alten Bilder wieder sieht, wenn er an seine Brüder denkt, wenn er die Wut spürt auf seine Brüder und vielleicht auch auf den Vater, der ihn so blauäugig aufs Feld schickte, der ihn so unverfroren bevorzugte. Leben mit einer offenen Wunde. Wenn Familie ein Ort der Verletzung ist, wie lange können Wunden offen sein? Josef fehlt die Versöhnung mit seinen Brüdern. Er hat eine offene Wunde. Und ihm fehlt auch das Wiedersehen mit seinem Vater. Und wie vielen Menschen fehlt ihr Vater? Einige haben einen Vater gehabt, aber ihr Vater war ihm kein Vater. Vielleicht war er zänkisch und laut und willkürlich, dem Alkohol ergeben, unbeherrscht. Wo war der Vater? Andere Väter sind ganz ordentlich und brav, aber sitzen immer am Schreibtisch, sind eigentlich nie da, wenn man sie braucht. Wie viele vermissen ihren Vater? vermissen, dass sie von ihrem Vater geliebt werden. Wo ist dein Vater? Leben mit einer offenen Wunde. In Ägypten, da glückt Josef alles. In Ägypten ist seine Gottesgabe, Träume zu deuten, für ihn der Schlüssel zum Erfolg. Er macht eine Traumkarriere. Nicht mehr im muffigen Nomadenzelt, sondern im Palast ist er zu Hause. Eine Traumkarriere. Und doch ein Leben mit einer offenen Wunde. Im letzten Jahr der Hungersnot, bekommt er sogar noch zwei Söhne. Im letzten Jahr der Hungersnot bekommt er zwei Söhne. Und dann sagt er, Gott hat mich alle Not und sogar die Heimat vergessen lassen und nannte den Erstgeborenen Manasse. Das bedeutet vergessen. Wenn das so ginge, einfach die Vergangenheit vergessen. Einfach die Wunden vergessen. Wie schön wäre das, wenn man es einfach vergessen könnte. Aber die Karriere heilt seine Wunde nicht. Sein Erfolg heilt die Wunde nicht. Sein Erfolg entschädigt ihn nicht für den Riss, der durch sein Herz geht, der durch seine Familie geht. Ja, seine Ehefrau und auch seine beiden Söhne, auch sie heilen nicht diese Wunde. Sie können nicht über den Verlust der Herkunftsfamilie hinwegtrösten, über das, was zerbrochen ist. Und er bleibt nah am Wasser gebaut. Und immer wieder lesen wir von Momenten, wo es heißt, und er weinte. Er war 17 Jahre alt, als die Brüder ihn verrieten und verkauften. Und wenn wir weiterlesen, dann war er 30 Jahre, als er Vizekönig wurde. Und dann sammelte er 7 Jahre Getreide in die ganzen Kornreserven und 7 Jahre war dann Hungersnot. Das heißt, mit 44 Jahren ist er immer noch verwundet. 44 minus 17, wir haben ja genügend Geisteswissenschaftler hier und Naturwissenschaftler. Manchmal kann man die Jahre aber gar nicht mehr zählen. Man weiß gar nicht mehr, wann war das noch? Wenn wir den biblischen Bericht nachrechnen, dann ist es 27 Jahre her, dass er seine Brüder gesehen hat. 27 Jahre lang trägt er die Wunde in sich und auch die Sehnsucht nach Heilung. 27 Jahre. Die Zeit heilt keine Wunden. Wunden können ein Leben lang offen sein, in der Familie und auch in der Gemeinde. Tränen gehören zu einem verwundeten Leben. Tränen der Wut, Tränen der Verzweiflung, auch der Resignation, der Scham, vielleicht auch Tränen der Versöhnung. Es kommt nur deshalb in dieser Geschichte zu den Tränen der Versöhnung, weil Josef eine lebenswichtige Entscheidung trifft. Der Verwundete entscheidet sich für einen Neuanfang statt Rache. Er will den Neuanfang. Er will alles, was in seiner Macht liegt, tun, damit es irgendwie neu anfangen kann. Er bleibt realistisch dabei. Er träumt nicht mehr. Aber er träumt noch von dem Neuanfang. Als die Brüder sich vor ihm niederwerfen, das erste Mal, da werfen sie sich nicht vor ihrem Bruder nieder, sondern vor dem Vizekönig von Ägypten. Und weil sie Korn wollen. Sie erkennen ihn ja gar nicht. Sie betteln nicht um Vergebung, sondern um Getreide. Die Rollen werden auf einmal getauscht. Und manchmal sind es in der Familie oder auch in der Gemeinde die Umstände, die dazu führen, dass die Rollen auf einmal getauscht werden. Von dem, der Opfer war und dem, der Täter werden könnte. Und in diesem Moment, in diesem lebensentscheidenden Moment, da entscheidet sich Josef, er steht zumindest erstmal vor der Wahl. Räche ich mich? Lass ich meiner Wut freien Lauf? Er hat die Möglichkeit. Und er bringt sie auch in die Situation, in der seine Brüder schon einmal waren. Er bringt sie wieder in die Situation, dass sie ihren Jüngsten, diesmal den Benjamin, zurücklassen könnten und selbst ungeschoren davonkommen. Er bringt sie wieder in die Situation, dass sie neidisch werden könnten. Er macht nämlich ein großes Festmahl für seine Gäste. Und dem Benjamin lässt er das 5-fache an Essen auffahren. Na, das kennen wir doch von zu Hause auch. Der hat so ein großes Stück und ich nur so ein kleines. In der Herkunftsfamilie meiner Mutter meiner Frau, wollte ich sagen, da haben sie die Gläser nebeneinander gestellt, wenn es Cola gab. Und dann wurde fast mit Zentimetermaß abgemessen, damit es gerecht zugeht. Also das Fünffache an Essen und dann auf einmal die Brüder. Die Liebe überwindet bei ihnen offensichtlich den Neid, die Eifersucht. Die Liebe siegt über den Neid. Der Zusammenhalt ist ihnen wichtiger, dass Benjamin bei ihnen bleibt, als dass sie ihn alleine zurücklassen. Für einen Neuanfang entscheidet sich Josef. Der Verwundete entscheidet sich. Er will Heilung. Er will es zumindest ermöglichen, sofern es an ihm liegt. Und das nach 27 Jahren Inkubationszeit. 27 Jahre eitert die Wunde. 27 Jahre Erinnerungen, Schmerzen immer wieder vor Augen haben. Wut, Aufbegehren und trotzdem wagt er es, der Rache abzusagen. Obwohl er doch im Recht gewesen wäre. Obwohl er genügend Munition gehabt hätte und jeder Schuss hätte getroffen. Das Nadelöhr für die Versöhnung sind nicht schöne Gefühle, sind nicht nette Gelegenheiten. Das Nadelöhr für den Neuanfang im Zusammenhang mit Schuld ist Buße, Umkehr. Der Buß und Betag ist ja gesetzlich abgeschafft worden. Die Bibel begeht Buß und Betag jeden Tag. Sie fragt jeden Tag nach meiner Bereitschaft zur Buße, zur Umkehr. Auch zur Frage, ob ich der Rache absage. Obwohl ich die Munition hätte, obwohl ich ja im Recht bin, kein Zweifel. Manchmal fragt Gott sogar verwundete Menschen, bist du bereit, umzukehren? Aber die Schuld gehört ans Licht. Die Versöhnungsgeschichten sind alles, aber nicht oberflächlich. Und da machen wir auch als Christen manchmal einen Fehler, indem wir sozusagen, naja, wenn jemand schuldig an dir wird, dann musst du ihm vergeben. Nein, nein, da gibt es noch einen Schritt dazwischen. Schuld gehört ans Licht. Die Schuld wird in der Bibel nie verniedlicht. Sie wird nicht relativiert. Auch nicht mit dem Satz, na, wir sind doch alle Sünder. Wir machen alle mal Fehler. Kann doch passieren. Nein, die Schwere der Schuld wird betont. Die Schuld muss ans Licht. Und bis es zur Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern kommt, da wird die Schuld dreimal ans Licht gehoben. Dreimal in dieser Geschichte, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, dreimal. Josef ließ sich von einem Dolmetscher übersetzen, obwohl er ja jedes Wort der Brüder verstand. Und er versorgte seine Familie von Ferne, indem er ihnen Getreide zukommen lässt. Und er lässt dann einen Bruder gefangen nehmen, damit sie auch wieder zurückkommen und den jungen Benjamin bringen. Und dann heißt es in 1. Mose 42, ab Vers 21. Sie sagten zueinander, ach ja, wir sind an unserem Bruder schuldig geworden. Wir haben zugesehen, wie er sich um sein Leben ängstigte. Als er uns um Erbarmen anflehte, haben wir nicht auf ihn gehört. Darum ist nun diese Bedrängnis über uns gekommen. Sie aber ahnten nicht, dass Josef zuhörte, denn er bediente sich im Gespräch mit ihnen eines Dolmetschers. Er wandte sich von ihnen ab und weinte. Das eigene Gewissen der Brüder ist angerührt. Ihnen wird ihre Schuld bewusst. Das Gewissen, wenn es von Gott geprägt wird, wenn es vom Heiligen Geist geprägt wird, kann angerührt werden. Schuldbewusstsein kann von Gott kommen. Und noch bleibt der Schuldige hier, bleiben die Brüder bei sich mit ihrem Schuldbekenntnis. Sie wissen ja gar nicht, dass Josef es hört, geschweige denn versteht. Aber selbst die Schuld zu erkennen, ist der erste Schritt zur Heilung. Auch gegenüber Josef gestehen die Brüder dann später ihre Schuld ein. Es geschieht, als sie in auswegloser Situation war und bei Benjamin der Becher gefunden wird. Benjamin hätten sie jetzt ans Messer liefern können. Denn Josef hatte vorher gesagt, wenn ihr irgendwas mitnehmt, dann ist derjenige dran. Und dann hat er den Benjamin in den Becher reingeschmuggelt. Ziemlich miese Geschichte eigentlich. Und dann heißt es hier, Juda erwiderte, was sollen wir unserem Herrn sagen? Was sollen wir vorbringen? Womit uns rechtfertigen? Damit meint Juda nicht Josef, damit meint er seinen Vater. Womit soll ich meinem Vater das erklären? Gott hat die Schuld deiner Knechte ans Licht gebracht. So sind wir also Sklaven unseres Herrn, wir und der, bei dem sich der Becher gefunden hat. Auf einmal sagt er also zu Josef, dem Vizekanzler, Gott hat die Schuld deiner Knechte ans Licht gebracht. Auf einmal in diesem Versöhnungsprozess hört die Zeit der Ausreden auf. Wer umquert, der muss seinen alten Weg nicht mehr rechtfertigen. Die Brüder hätten sich doch jetzt verteidigen können. Die hätten sagen können, nee, wir haben den Becher nicht mitgenommen. Benjamin hat ihn mitgenommen. Und Benjamin hätte sagen müssen, ich war es ja gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Becher reingekommen ist. Lass uns die Spurensicherung holen, ob meine Handabdrücke drauf sind. Aber nein, die sagen gemeinsam, Gott hat unsere Schuld ans Licht gebracht. Vordergründig geht es hier um den geklauten Becher. Aber das Schuldbekenntnis muss eigentlich verwundern. Es geht viel tiefer. Sie fühlen sich mitschuldig. Und Benjamin ist wieder der gleiche wie Josef vorher. Ihr Schuldbekenntnis geht tiefer. Es verschmilzt mit der Erkenntnis, dass ihnen irgendwie Recht geschieht, weil sie vor Gott ihre Schuld nicht verstecken können, weil sie ans Licht muss. Und sie denken sich, Gott zahlt an uns heim, was wir Josef getan haben. Und deshalb sind wir jetzt in der Misere. Und Josef spitzt das sogar zu und meint, naja, der, bei dem der Becher gefunden wird, der muss sein Sklave werden, ihr anderen könnt gehen. Tja, das ist die Nagelprobe. Lassen Sie wieder Ihren Jüngsten allein? Haben Sie was gelernt aus Ihrer Schuld? Sie machen sich nicht aus dem Staub. Sie müssten ja auch zu Ihrem Vater gehen und alles erzählen oder sich wieder eine Lügengeschichte ausdenken oder weglaufen vor Ihrer Schuld, weg vom Vater, irgendwohin. Nein, es gibt keine Möglichkeit, in einem Beziehungskonflikt wirklich zu fliehen. Wir versuchen es immer wieder. Und hier ist ein attraktives Angebot. Du bleibst äußerlich frei. Ein anderer trägt die Kosten. Und man kann sich dann sagen, ja, ich konnte doch nicht anders. Die anderen sind schuld. Oder bist du ohne Schuld? Aber die Brüder haben verstanden, dass sie das dem Vater nicht antun können, dass sie das Benjamin nicht antun können, dass sie es sich selbst nicht mehr antun können, in diesem Kreislauf der Lüge, des Betrugs, der Schuld zu bleiben, dass sie aufsteigen wollen. Und dann steht in 1. Mose 44, ab Vers 30, Judah sagt, wenn ihr nun zu unserem Vater zurückkommt und er sieht, dass der Junge, an dem er so hängt, nicht bei uns ist, er wird auf der Stelle tot umfallen. Dann haben wir es auf dem Gewissen, wenn unser alter Vater mit Kummer beladen zu den Toten hinunter muss. Außerdem habe ich mich dafür verbürgt, dass ich den Jungen wieder zurückbringe. Und ich habe die ganze Schuld auf mich genommen. Erlaube mir, Herr, dass ich anstelle meines Bruders hier bleibe und dein Sklave werde. Und die Brüder allen voran, Judah, kehren um. Sie tun, weil sie es mitten im Leben merken, es geht so nicht mehr weiter. Ich kann den anderen nicht noch mehr schaden durch noch mehr Rücksichtslosigkeit. Ich kann das mir selbst gar nicht mehr zumuten. Und die Brüder sind umgekommen, sind umgekehrt, weil die Schuld ans Licht gekommen ist. Sie haben aus ihren Fehlern gelernt. Und nun ist Josef wieder ihr Bruder. Und nun kann er seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Und jetzt kann er ganz laut weinen. Das heißt, er weint so laut, dass der Pharao es sogar hört und das ganze Haus Ägyptens. Und er gibt sich zu erkennen und sagt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und obwohl ihr mir großes Unrecht angetan habt, kann er sagen, Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr als Familie überlebt. Der Bruch zwischen Josef und seinen Brüdern wird in dem Moment geheilt. Seine Wunde ist nicht mehr offen. Und er fällt Benjamin unter den Hals und weint und küsst jeden einzelnen seiner Brüder, heißt es im Text. Ein wunderschönes Happy End. Hollywood? Nein. Denn die nächsten Tränen vergießt Josef, nachdem er seinen Vater Jakob wieder sieht. Und auch diese Wunde geheilt wird. Und sie liegen sich weinend in den Armen. Und auf das Geheiß des Pharaos dürfen sie auf den besten Plätzen des Landes leben. Ich erkenne in dieser Geschichte, dieser alten, bekannten Geschichte, die besondere Schwere der Schuld. Wie tief Verletzungen reichen können. Über 27 Jahre hinweg, über tausende Kilometer hinweg, sogar über äußere Karriere hinweg, über Erfolg hinweg, kann mein Herz verwundet bleiben. Nur Zeit heilt keine Wunden. Nur Abstand von jemandem tröstet keine Tränen. Nur Erfolg macht nicht heil. Und in dieser Erzählung wird die Schuld nicht einfach ins tiefe Meer geschmissen. Sie wird bei Licht betrachtet. Im engsten Familienkreis ist man aneinander schuldig geworden. Und da wird nicht einfach der Mantel des Schweigens drüber gehüllt. Der Mantel der Liebe und des Vergessens. Nein, die Respektlosigkeit wird nochmal benannt. Die Verachtung, die Häme. Es wird noch einmal benannt. Der Hass, der Neid, die Eifersucht. Und dann Schritt für Schritt wird den Beteiligten ihr Anteil klar. Josef hatte auch seinen Anteil. Und die Brüder natürlich auch. Und der Vater auch. Man konnte gar nicht mehr sagen, naja, das sind die Schuldigen, er ist das Opfer. Tränen der Versöhnung, das sind ganz besondere Tränen. Wenn eine Beziehung wirklich geklärt wird, wenn eine Beziehung neu wird, das sind kostbare Tränen. Wenn die Rache eines Tages, seid ihr dran, nicht das letzte Wort hat. Und nach dem Tod des Vaters, nach dem Tod des Jakobs, ist nochmal ein ganz kritischer Moment. Man denkt, das war doch jetzt alles in Ordnung. Aber jetzt kommen die Rachegefühle nochmal. Die Brüder bekommen das mit der Angst zu tun am Beerdigungstag ihres Vaters, weil sie denken, na, der hat uns doch zusammengehalten. Der hat den Familienfrieden irgendwie wieder zusammengehalten. Der war das Band. Und jetzt ist er tot. Was wird passieren? Und dann heißt es im Text in 1. Mose 50, so sagt zu Josef, vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und Sünde. Sie schicken einen Knecht vor. Denn Schlimmes haben sie dir angetan. Die Schuld muss ans Licht. Nochmal. Vergib doch die Untat der Knechte des Gottes deines Vaters. Als man ihm diese Worte überbrachte, musste Josef weinen. Seine Brüder gingen dann auch selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten, hier sind wir, deine Sklaven. Das ist der Moment, wo eigentlich der Traum erst wahr wird. Jetzt erst verbeugen sie sich vor ihrem Bruder. Jetzt erst werfen sie sich nieder. Nicht mehr vor dem Vizekanzler, sondern vor dem eigenen Bruder. Und Josef bleibt nicht cool. Er weint wieder und er vergibt. Er sagt, habt keine Angst. Ich maße mir nicht an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus gemacht. Das ist ein Geheimnis des Glaubens. Gott kann das Böse zum Guten umplanen. Gott kann auch den bösen Faden einweben in seinen Lebensteppich. Durch meine hohe Stellung, sagt er, konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht nicht zu befürchten, ich werde für euch und eure Familien sorgen. Das ist ein Happy End, aber es ist so schön, so glaubwürdig, weil es auch sehr bitter, sehr teuer erkauft wurde. Gott kann etwas Böses zum Guten umplanen. Gott hat die Umstände so gelenkt, dass die Schmerzbehandlung möglich war, dass Heilung, echte Heilung möglich war, die auch hält, die trägt. Josef hätte sich auch für einen ganz schnellen und kurzen Prozess entscheiden können, für die Rache an seinen Brüdern. Aber er hat sich für den Neuanfang entschieden. Und Gott hat Gnade dazu geschenkt. Gott ist in der Geschichte dabei gewesen. Gott hat sogar durch Josef in Ägypten nicht nur das Leben eines Menschen gerettet, sondern der ganzen Welt. Des ganzen Orients. Denn tausende von Familien sollen in den Orient gekommen sein, um bei Josef Getreide zu kaufen. Es gibt ja noch einen, der verraten und verkauft wurde. Jesus Christus. Und Jesus Christus hat durch diesen Tod nicht nur einen gerettet, sondern alle. Er hat ermöglicht, dass die Schuld ans Licht kommt. Er hat ermöglicht, dass die Rache nicht das letzte Wort haben muss. Und dass diese Kraft zur Vergebung von ihm ausgehen kann. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, dann können wir das durch Jesus Christus. Weil wir wissen, Schuld kann ans Licht kommen, denn Gott vergibt gerne. Und wer verwundet ist, der kann um die Kraft zu einem Neuanfang beten. Der kann sich entscheiden, dass die Rache nicht das Letzte sein soll. Und Gott wird das Seine dazu tun, dass die Wunde heilen kann. Es kann lange dauern, aber Gott bleibt dabei. Und Gott bringt Schuld ans Licht und wer um Vergebung bittet, dem kann sie vergeben werden. Und ich wünsche deinem Herzen, wenn es verwundet ist, dass du diesen Weg der Heilung gehst, Nicht wie im Hollywood-Film, Kuss und Schluss, alles wieder gut, sondern Schritte der Heilung, an der Hand des Vaters, mit der Kraft des Geistes, im Namen Jesu Christi. Amen.